Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo und herzlich willkommen. Wer es gewohnt ist, sich andauernd für Social Media Videos zu inszenieren, der kann das dann sogar auf der Anklagebank vor Gericht.
You said she's bigger than you, is that correct?
Absolutely.
How do you know that?
I mean, look.
Das ist US-Rapperin Cardi B. Die hat gerade einen Gerichtsprozess gegen sich hinter sich. Und aus dem Gerichtssaal kommen unzählige Bilder und Videos von ihr, die viral gehen, so wie diese kleine Szene hier gerade. Da wird sie gefragt, warum sie denn denke, dass die Anklägerin größer sei als sie. Und dann macht sie erst eine Pause und antwortet dann einfach, guck uns doch einfach mal an. Das wird gerade sehr viel geteilt und das passiert ja öfter mal, wenn Stars in den USA vor Gericht stehen. Da geht öfter mal was viral. Aber was diese Inszenierung von Cardi B so besonders macht, wie sie da Rassismus, Misogynie behandelt, wie das kreativ weitergedreht wird, das schauen wir uns gleich ausführlich an hier. Die Rapperin Cardi B, die ist gerade sehr präsent auf Social Media und zwar mit sehr vielen Videos und Memes von einem Gerichtsverfahren, das gerade gegen sie gelaufen ist. Cardi B wurde angezeigt wegen Körperverletzung. Das war 2018, da soll sie in einer Arztpraxis eine Security-Mitarbeiterin mit Fingernägeln gekratzt haben, sie soll sie angespuckt haben. Die Security-Mitarbeiterin verlangt 24 Millionen Dollar Schadensersatz, aber Cardi B sagt, zu dem Streit ist es gekommen, weil die Mitarbeiterin sie heimlich gefilmt hatte. Und jetzt wurde Cardi B tatsächlich freigesprochen. Die ZeugInnen-Aussagen, die haben weitestgehend ihre Version unterstützt. Und was übrig bleibt von diesem Gerichtsprozess, sind eben sehr viele Videos und Memes von Cardi B aus dem Prozess. Und was das für Bilder sind, warum die so viel geteilt werden, das erzählt uns jetzt Social-Media-Journalistin Karen Miesenberger. Hi Karen.
Hi.
Bevor wir uns die Bilder und diesen Prozess nochmal genauer anschauen, sag nochmal kurz, wer ist Cardi B? Welche Rolle spielt sie in der Social-Media-Welt?
Cardi B ist in erster Linie Rapperin und zwar eine der erfolgreichsten Rapperinnen aus den USA überhaupt. Sie wurde auch für ihr Debütalbum Invasion of Privacy 2019 mit einem Grammy ausgezeichnet. Aber bevor sie überhaupt Musik gemacht hat, war sie ein Social-Media-Star, nämlich mit Videos auf Instagram und auf Vine. Und sie war auch damals schon super witzig und das klang so.
Guess what, bitch?
Das ist ein Video, was in der Pandemie viral ging. Also da hat sie schon Musik gemacht. Sie war auch schon als Musikerin erfolgreich, aber es ist sehr einprägsam für die Art und Weise, wie sie auf Social Media umgeht. Sie hat halt ein Video zum Coronavirus gemacht und dass sie Angst davor hat. Und daraus hat jemand einen Song gemacht. Und man kann aber über sie auf jeden Fall sagen, dass sie super erfahren ist, was es angeht, sich selbst in Videos zu inszenieren. Sie wurde nämlich auch, nachdem sie als Rapperin berühmt wurde, hat sie an Reality-TV-Shows teilgenommen.
Und was sind das jetzt genau für Videos, die aus diesem Prozess so viel geteilt werden? Warum gehen die gerade so viral?
Das Thema geht viral, weil erstens natürlich Cardi B ist ein Star und sie geht sehr oft viral. Und natürlich diese 24 Millionen Schadensersatz, das glaube ich, treibt die Leute auch einfach um. Hm. Aber vor allem hat sie sich vor Gericht in ihrer super typisch schlagfertigen Art verhalten. Also sie weiß ganz genau, wie sie sich für Videos inszeniert, würde ich auch sagen. Und das hat sie auch vor Gericht gemacht.
Wir können uns das ja mal genauer anschauen, was das für Bilder für Videos sind. Es ging zum Beispiel auch viel um Äußerlichkeiten von Cardi B. Was genau wird da geteilt?
Das können wir uns auch direkt anhören. Also es ging nicht nur um das Aussehen von ihr, sondern auch um das Aussehen von der Security-Mitarbeiterin. Das klang dann so.
Your fingernails, can you show them to us for all of us to see? How long are those fingernails? Just your best estimate. I want you to take a ruler to it, but if you were to give your estimate, is that... Half an inch, 1 inch, 2 inches?
I think less than, it has to be less than an inch.
Okay.
Way less than an inch.
Right. Can you show them to us again? All right. Are they pointy?
These are not, to me, are not pointy. They're like circle, oval.
Das war auf TikTok und sie wurde von dem Anwalt ausgefragt, wie ihre Fingernägel aussehen. Sie hat sich aber auch sonst vor Gericht total schick gemacht, also Cardi B. Sie hatte wechselnd kurze oder lange Perücken an in verschiedenen Farben, hatte super lange Fingernägel, über die wir gerade, ne, von denen wir gerade schon gehört haben, Glitzersteine im Gesicht, schicke Kostüme in Schwarz, Weiß oder am Tag des Urteils einen langen Hosenanzug mit Rosen dran. Also es gab wirklich so eine Inszenierung und das ist auch nichts Ungewöhnliches, weil Celebrities putzen sich vor Gericht gerne raus. Gwyneth Paltrow zum Beispiel, die hat es auch auch bei einem Verfahren gemacht, da Kleidung genutzt und zum Beispiel diesen Modetrend Quiet Luxury gesetzt. Also es ist auch eine Art der visuellen Kommunikation.
Und da kann man sich jetzt fragen, warum sie so sehr zu den Nägeln dann befragt wird. Aber die sind ja auch relevant, weil sie ja gekratzt haben soll, oder?
Genau, also die Fragen dazu haben angesichts dieses Vorwurfs schon am ehesten Sinn gemacht. Aber es gibt auch Momente vor Gericht, die als Funny Moments zusammengeschnitten wurden und die echt absurd waren.
Yesterday you had black hair, short hair, today it's blonde and long. Which one is your real hair? Or are they both real?
Their wigs.
Ne, der Fragen zu den Haarfarben, warum hatten sie gestern irgendwie schwarze Haare, heute haben sie blonde Haare, ist das ihre echte Haarfarbe? Und dann sagt sie, ja, das sind Perücken. Mhm. Und das ist so eine Art, das ist ja auch einfach Wissen, was vor allem schwarze Frauen haben, dass die oft Perücken tragen. Also deswegen, man hat richtig gemerkt, ihre Absurdität. Und viele UserInnen haben sich dann auch gefragt in den Kommentaren und auf TikTok, anderen Social Netzwerken, inwiefern diese Fragen für den Prozess überhaupt relevant sind. Ich vermute, dass der Anwalt ihre Reaktionen halt raushören wollte oder die Stringenz ihrer Argumente damit prüfen wollte.
Also das waren so die ersten Memes und dann sind da noch mehr entstanden. Wie kann man die einordnen?
Das erste, was ich gesehen habe, ist, würde ich Cardi B Core nennen. Das sind einfach nur die ganz kurzen Ausschnitte als Zitate, die schnell an- und ausgeblendet werden und dann mit Soundeffekten unterlegt werden. Dann habe ich in den Kommentaren viele Reaktionen. Also bei TikTok kann man seit kurzem auch Fotos posten in den Kommentaren. Das haben die Leute gemacht und eben ihre Gesichtsausdrücke gepostet, weil die visuell sehr einprägend waren. Also zum Beispiel, wenn sie mit den Augen rollt oder ein Duckface macht. Mhm. Und es gab auch viele Reenactments, also die Leute stellen Cardi B nach und das klingt dann zum Beispiel so.
Would you say you guys had a verbal altercation?
I mean, I wouldn't say it's a verbal altercation. I would say it's more of a debate between two colleagues who don't know each other.
My client said that she was walking peacefully behind you.
I mean, I wouldn't say the walk was peaceful, like.
Okay, so how would you describe her walk or her approach?
Like. Boom, boom, boom. Your Honor, so you saying that if you heard Fee, Fi, Fo, Fum, you wouldn't turn around too?
Und das war ein Beispiel für so ein Reenactment auf TikTok.
Also da geht einiges viral, weil Cardi B eben ein Star ist und weil sie weiß, wie sie sich inszenieren kann, damit es dann alles verfängt. Aber was würdest du denn sagen, was genau verfängt da? Also sind das vor allem lustige Memes, die dann da entstehen? Da stecken ja noch mehr Ebenen drin, oder?
Es geht auf jeden Fall um mehr. Ich fand es schon funny, weil was bei Cardi B immer mitschwingt, ist, dass sie einfach scheint, dass sie unapologetic sie selbst ist. Also sie wirkt sehr real und sagt aber auch halt immer sowas wie, ich bin nicht dumm. Also von ihr gibt es auch das Zitat, I'm ghetto, not dumb. Sie wird, glaube ich, ganz genau wissen, wie sie sich vor Gericht inszeniert und weshalb sie auch wechselnde Perücken trägt. Ich musste bei dieser Befragung auch an den Film Natürlich Blond denken, weil in diesem Film löst die Protagonistin einen Gerichtsfall mit Wissen über weibliche Schönheitspraktiken. In dem Fall war es eine Dauerwelle. Und bei Cardi B ist es ja zum Beispiel auch einfach so, dass es das absurd macht, dass ein Anwalt sie zu wechselnden Perücken befragt, weil das wirkt halt so, als ob er offensichtlich keinen Kontakt zu schwarzen Frauen hat. Und es wurde in den Kommentaren auf Social Media auch als rassistisch und misogyn bezeichnet. Ich musste außerdem bei den Bildern vom Trial an das Buch Black Meme von Legacy Russell denken. Darin untersucht sie, wie schwarze Körper schon immer visuelle Kulturen geprägt haben, also auch lange vor dem Internet, aber auch darin, zum Beispiel eben mit diesen Reaction GIFs, wie wir sie auch jetzt bei Cardi B sehen. Man könnte mit dem Buch jetzt auch sagen, dass ihre Persona vor Gericht zeigt, wie sie als Afro-Latina Widerstand und Humor verkörpert und durch diese Bilder, die erzeugt werden, kulturelle Arbeit leistet. Weil diese Bilder werden rezipiert und die definieren visuelle Kultur weiter. Also es gibt zum Beispiel super viele Bilder schwarzer Frauen, die ihre Augen rollen. Das wird auch schon vor diesem Trial oft als Sticker oder als GIF verwendet. Und Cardi B hat jetzt dem Ganzen noch Bilder hinzugefügt und damit den digitalen Kanon erweitert.
Die US-Rapperin Cardi B weiß sich zu inszenieren, auch im Gerichtsprozess gegen sie. Und sie lässt damit viele virale Bilder und Memes entstehen. Was das für Bilder und Reaktionen sind, das hat uns Social-Media-Journalistin Karen Miesenberger eingeordnet. Vielen Dank dir, Karen.
Danke.
Bei den Filmfestspielen in Venedig, da geht es gerade ziemlich viel um Mode. Geht ja eigentlich immer auch irgendwie um Mode, weil da laufen nicht nur Filme, sondern bei so einem Filmfestival, da laufen auch viele Stars und Filmschaffende über den roten Teppich, zeigen sich dann in ausgewählter Kleidung. Aber in diesem Jahr, da läuft auch ein ganz besonderer Film über Mode, nämlich ein Dokumentarfilm von Starregisseurin Sofia Coppola, ihr erster Dokumentarfilm, den sie da zeigt. Und darin geht es um den Modedesigner Marc Jacobs. Der Film heißt Marc by Sofia und unsere Filmkritikerin Susanne Burg, die für uns in Venedig dabei ist, hat diesen Film gesehen. Hi Susanne.
Hallöchen.
Sofia Coppola ist ja sehr bekannt als Spielfilmregisseurin. Wie kommt es jetzt, dass sie einen Dokumentarfilm dreht über diesen Modedesigner Marc Jacobs?
Ja, die beiden sind tatsächlich seit über 30 Jahren befreundet. Also beide sind in New York geboren, aufgewachsen, also richtige New Yorker Gewächse. Und wir erfahren auch im Film, Marc Jacobs hat über seine Großmutter zur Mode gefunden, die sich in der schicken Upper West Side für ihre sozialen Termine fein gemacht hat. Er hat das immer beobachtet. Und Marc Jacobs entwirft ja seit Mitte der 80er Jahre Mode unter seinem Namen, war bis 2013 auch Kreativdirektor für Louis Vuitton. Sofia Coppola ihrerseits ist quasi am Set aufgewachsen, auch natürlich dann immer mit Mode konfrontiert worden. Die Tochter von Francis Ford Coppola, ja die Cousine von Nicolas Cage, hat sich immer schon für Mode interessiert im Rahmen einer Guerilla-Fashion-Show in den 90ern in New York, auch dann eben Marc Jacobs kennengelernt. Sie haben dann häufig kollaboriert. Marc Jacobs hat immer wieder Mode auch für Sofia Coppolas Filme entworfen. Und das ist jetzt eben dieser Dokumentarfilm Sofia Coppolas ganz persönlicher Blick auf Marc Jacobs. Deswegen auch der Titel Marc bei Sofia.
Ja, genau. Also sehr persönliche Perspektive. Klingt jetzt nicht wie so eine klassische Biografie oder so, die dann die Karriere von Marc Jacobs nachzeichnet. Oder wie erzählt dieser Film über diesen Modedesigner?
Ja, eben kein klassischer Dokumentarfilm in dem Sinn, aber dann doch irgendwie schon ein bisschen klassischer Aufbau. Also wir folgen Marc Jacobs 12 Wochen lang bei den Vorbereitungen zu seiner Frühjahrsschau 2024, also auch dem Laufsteg-Event. Wir sind dann dabei, wenn Jacobs und sein Kreativteam sich Stoffe anschauen, überlegen, was da für das Design passt. Und wenn Jacobs erzählt, dass er auch ein Laufsteg-Event als Gesamtkunstwerk betrachtet, also mit Szenenbild und Musik, wo er quasi der Regisseur ist. Dann gibt es eben auch Unterhaltung mit Sofia Coppola, in denen sie sich über ihre Inspirationen unterhalten. Und da ist eben eine große Inspiration auch der Film für Marc Jacobs. Marc Jacobs erzählt dann, wie sehr ihn Schauspielerinnen inspiriert haben, wie Liz Taylor oder Liza Minnelli oder wie sehr er Musicals liebt, vor allem die von Bob Fosse, Cabaret, Chicago. Man möchte sich sofort die Filme angucken, von denen Sofia Coppola dann auch so kleine Ausschnitte einspielt.
Das heißt, also eine richtige Geschichte habe ich jetzt nicht so rausgehört, das ist eher so eine Collage aus Gesprächen zu Film, Kunst und dann Archivmaterial und Aufnahmen zu dieser Frühjahrsschau.
Ganz genau. Also Coppola arbeitet immer wieder auch mit Archivmaterial. Wir sehen alte Ausschnitte. Das finde ich ganz großartig, dieses Archivmaterial von früheren Modeschauen, besonders die, als Marc Jacobs noch selber Student war an der Parsons School of Design in New York 1948. Und da gibt es dann eine Schau, da zeigt er einen Pullover-Triptychon quasi, 3 Pullover in Übergröße mit ganz großflächigen Mustern. Da hat er gleich einen Preis für gewonnen. Und dann sind andere Aufnahmen, wo wir sehen, wie er mit Kim Gordon von Sonic Youth zusammengearbeitet hat. Und wir lernen so, die Musik- und Kunstszene war immer wichtig für ihn, steht wirklich für New York in der Hinsicht und wird dann auch erklärlich, warum er als einer der ersten Modedesigner ja die Straßenmode, besonders den Grunge, so auch als Popkulturform in die Haute Couture geholt hat.
Also wir erfahren schon einiges über ihn, wenn ich dich richtig verstehe, aber so ein klassischer Dokumentarfilm ist es dann trotzdem nicht. Funktioniert das für dich insgesamt?
Naja, also ich konnte da schon einiges rausziehen. Die Momente, in denen es so um Inspiration geht, um das tatsächliche Schöpfen, sind toll. Für die Schau hat ja 2024 Jacobs so mit Proportionen gespielt. Also es gibt dann, man sieht so geschrumpfte und übergroße Kleidungsstücke, ganz leuchtende Farben, sperrige Stoffe, so eine fast surreale Ästhetik. Und weil man ja dabei ist, wie diese Mode entsteht, möchte man eigentlich noch genauer wissen, ja, warum hat er jetzt diesen oder jenen Stoff ausgesucht? Und warum diese oder jene übertriebene Proportion? Also es geht ja im Film um das Schaffen, das Schöpfen. Und da die ja beide so kreativ ist, hätte ich gerne noch mehr gesehen. Es bleibt irgendwie an der Oberfläche stehen und das ist wirklich enttäuschend oder schade, weil mehr drin gewesen wäre. Und dann ganz interessant ist aber auch noch, Sofia Coppola hat ihn direkt nach der Show dann interviewt. Da wirkt er müde, ehrlich, sagt ihm auch, wie müde er ist, dass er nie erleichtert ist, kaum jemals zufrieden, dass er immer mit den Fehlern hadert. Da ist er offen und zeigt also, ja, dieser schöpferische Akt ist eigentlich nie zu Ende. Es geht auch danach noch weiter, weil er überlegt, wie hätte er es besser machen können. Insofern ist es da interessant, aber dem Film hätte wirklich etwas mehr Tiefe gut getan.
Das Schöpferische ist ja auch das, was die zwei dann verbindet wahrscheinlich. Aber Sofia Coppola hat ja auch also ein besonderes Verhältnis zur Mode. Ne? Ist jetzt kein Zufall, dass es hier auch um Mode geht. Sie hatte selber auch mal ein Modelabel. Wie eng ist ihr Verhältnis heute zur Mode?
Ja, total eng. Also sie war gerade im Juli vor ein paar Wochen noch tätig als künstlerische Leiterin der Haute Couture-Woche in Paris, hat da eine der üppigsten Feierlichkeiten, so sind die Kritiken in der Geschichte, auf die Beine gestellt, zusammen auch mit einem Floristen, mit dem sie auch immer wieder in den Filmen zusammenarbeitet, zum Beispiel in Marie Antoinette. Also sie macht immer wieder Shows für Laufstege, arbeitet eng mit Chanel zusammen, hat auch jetzt ein Buch über Chanels Geschichte herausgebracht. Insofern wirklich sehr, sehr eng.
Wenn ich jetzt an ihre Filme so denke, weiß ich gar nicht, ob da Mode für mich so ein großes Thema ist. Ich weiß nicht, was für eine Rolle spielt da Mode, würdest du sagen, wie zeigt sich das in ihren Filmen?
Ja, wenn man drüber nachdenkt, da kommt man jetzt nicht sofort vielleicht drauf, aber dann merkt man schon eigentlich total extrem diese Verbindung. Es geht ja in ihren Filmen immer wieder um Frauen, die aus dem goldenen Käfig ausbrechen, die um so eine ästhetische, emotionale Abrechnung kämpfen mit der Rolle als Mädchen und um eine weibliche Identität. Und dabei nutzt Sofia Coppola eben auch Kostüme und Mode, um die Rollen, die ihre Figuren zugewiesen bekommen, die Erwartungen, die Unterdrückung, vor allem auch die Rebellion zu vermitteln. Also die Idee, durch die Nähe der Mode zur Weiblichkeit ist die Mode selbst politisch geworden, indem der Blick der Männer auf Frauen die Frauen häufig zum Objekt macht. Und daher ist es eben für die Protagonistinnen in den Filmen Akt der Rebellion, sich mit Mode auszudrücken. Also wenn wir mal konkret werden, bei ihrem Film Priscilla, ihr Film über Priscilla Presleys Leben mit Elvis Presley, in dem begleitet Coppola ja Priscilla von den frühen Teenagerjahren auf einer Army Base in Deutschland bis zur Entscheidung, ihn zu verlassen. Und da zeichnet die Mode Priscillas Entwicklung nach. Also am Anfang gibt es so blass rosa Babydoll-Kleider, die Elvis für sie aussucht. In gewisser Weise infantilisiert er sie. Später trägt sie dann eine Schuluniform, da geht es um Kontrolle. Priscilla zieht nach Memphis, lebt mit Elvis zusammen. Er bestimmt ihren Look. Es geht da um Unschuld und Reinheit. Und als dann Priscilla Graceland verlässt, am Ende des Filmes, da trägt sie eine Hose mit weitem Bein, einen dunklen Blazer, ganz natürliches Make-up, ein ganz, ganz anderer Stil. Sie lehnt diese übertriebene Weiblichkeit, die sie vorher, für die sie stand, ab. Und ihre Unabhängigkeit findet wirklich den Ausdruck in der Kleidung. Also ist ein Beispiel, wie eng Sofia Coppola in den Filmen mit Mode arbeitet. Das könnte man jetzt auch in den anderen Filmen durchdeklinieren, wie Virgin Suicide oder Marie Antoinette. Das ist wirklich spannend.
Und jetzt hat sie eben einen Film auch gemacht über einen Modedesigner, einen befreundeten Modedesigner, Marc Jacobs. Der Film heißt Marc bei Sophia. Ihr erster Dokumentarfilm hatte Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig. Und live für uns vor Ort ist da unsere Filmkritikerin Susanne Burg. Ganz herzlichen Dank dir, Susanne.
Sehr gerne.
Wie hat sich die Auseinandersetzung mit Sexualität in den letzten Jahren verändert? Das Reden über Sex, Darstellung von Sex, ist das freizügiger geworden oder ist es tatsächlich schambehafteter geworden oder vielleicht auch beides? Im NRW-Forum in Düsseldorf, da ist ab morgen eine Ausstellung zu sehen, die genau diesen Fragen nachgeht, aus künstlerischer Perspektive und die auch untersucht, welche Rolle da die Kunstwelt spielt, ob die vielleicht ein Ort ist, wo Sex besonders bereichernd für alle behandelt werden kann. Die Ausstellung heißt Sex Now und ich spreche da jetzt drüber mit unserer Kunstkritikerin, mit meiner Kollegin Linda Schildbach, die schon gesehen hat. Hi Linda.
Hi.
Sex aus künstlerischer Perspektive. Was sind das denn für Perspektiven, die einem da begegnen?
Ja, also du hast es schon so ein bisschen angesprochen, nicht wahr? Wir haben queere Perspektiven, non-binäre Perspektiven. Wir gucken Männer, Frauen, all die möglichen Sachen. Wir gucken auf, wie Sexualität durch Sexualmoral geprägt ist, aber auch an, ich sag jetzt mal, in der Geschichte durch kulturhistorische Sachen. Wir haben auch einfach, möchte ich sagen, ja, diese ganzen Dialoge, wie wir Sexualität auch leben können, selbstbestimmt und aus welchen Korsetten man sich da vielleicht befreien muss. Das ist alles auch sehr, sehr spielerisch und vielleicht so als Idee, man geht quasi so von über 30.000 Jahre alten Sexspielzeugen über die sexuelle Revolution der 68er, wir haben die Geschlechterrollen, das geht über Fetisch, bis hin zu KI, Sexhoroskopen und Metaverse-Erotik. Und ganz wichtig ist vielleicht auch für die Kuratorin Judith Winterhager gewesen die Rolle der Kunst.
Wir hoffen auch wirklich, dass die Leute hierher kommen und Spaß haben und auch ins Gespräch kommen tatsächlich, weil auch die ganzen jüngeren Leute sind eigentlich immer noch oder wieder total schambehaftet und da wollen wir eigentlich reingrätschen und dann kommt man hoffentlich über die Kunst wieder ans Reden und über den Witz, den wir hier hoffentlich verteilen.
Okay, also sind schon große Fragen, die da auch drin stecken, wollen wir uns angucken. Aber erstmal, wenn man da reingeht, was ist da zu sehen, Linda? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau, also es ist natürlich eine sehr große Ausstellung. Wir haben 10 thematische Räume mit rund so 400 Objekten. Und diese thematischen Räume, finde ich, das kann man schön beschreiben, wenn man da so durchläuft. Und es fühlt sich jedes Mal an wie so eine Wunderkammer. Also wir haben die Wände, die behangen sind mit Bildern, die können vielleicht zum Beispiel von queeren KünstlerInnen gewesen sein, aber auch alte Bilder aus den vielleicht 70er Jahren. Wir haben ganz viele natürlich Geschlechtsteile. Mhm. Wir sehen ganz viele Penisse, Vulven, nackte
Habe ich auch
Menschen.
Auf der Homepage gesehen.
Genau,
im
Großformat, aber wirklich nicht schambehaftet. Also wir sehen das alles sehr spielerisch. Es fühlt sich an wie diese Wunderkammer. Wir haben auch große Installationen, zum Beispiel von der Künstlerin Peaches. Die hat so ein fast am Eingang gleich wie so einen Brunnen gemacht, wo man Flashy Fountain heißt, der, wo man so ejakulierende Sexspielzeuge sieht, die aber eher so wie große, fleischige, liebe Würste aussehen. Mhm. Und die Geschichte dahinter ist, dass sie sich quasi befreit haben von dieser menschlichen Lust und halt alleine quasi Spaß haben. Und man hat auch so eine große Installation von einer non-binären Künstlerin, die mit so Kuscheltieren so gearbeitet hat. Und das ist so, wie als würde man so in eine Vulva reingreifen, die ist aber sehr kuschelig und dann kann man da Bücher rausziehen, so, die wirklich spannend sind. Also man kann viel mitmachen, man sieht aber auch solche Räume thematisch gesehen natürlich, der Fetisch-Kinky-Raum, was ja auch für die jüngere Generation ein sehr wichtiges Thema ist, weil es sehr kommerzialisiert ist. Da haben wir dann natürlich so ein Kreuz, wo man sich anschneiden lassen kann und auspeitschen kann, so Käfige, diese Kettenelemente, diese Tom of Finland, diese sehr schwule, selbstbewusste Bilder dort. Wir haben so kleine Räume, auch was wie ein Kino ist. Quasi Por Yes heißt es, also für sexpositive Pornos, die da gezeigt werden. Erika Lust ist da ja immer ein gutes Beispiel. Da hat man Kinositze, aber auch so Leder-Sexschaukeln. Das ist, finde ich, wieder was schön zeigt, so zum Kennenlernen, wo man Hemmungen abbauen kann. Es ist ja jetzt nicht gewünscht, dass man in der Ausstellung dann wirklich Sex hat, das auf jeden Fall. Mhm. Und vielleicht als letztes für so einen Raum, was ich auch wichtig fand, ist vielleicht zwei Räume. Der eine, da geht es natürlich auch um Machtstruktur, Machtmissbrauch. Wir haben den originalen Tweet von Alyssa Le Milano damals zu MeToo, wo sie sagt, wenn euch das passiert ist, dann macht doch einfach den Hashtag MeToo. Und da sieht man das, da geht es auch um eine indische Künstlerin, die auch zeigt mit Missbrauch und wie sie damit umgeht. Also auch das sind wichtige Themen, genauso wie sexuelle Wellness und halt, wie ich schon angesprochen habe, einfach quasi untenrum als ein Thema, dass man Geschlechtsorgane einfach mal anfassen kann, zusammenbasteln kann, Klitoris, Vulva, Penis, dass man da Hemmungen abbauen kann.
Ja, genau. Spannend, dass es so viel gibt zum Machen und zum Anfassen und so. Ne? Das ist ja irgendwie auch was Außergewöhnliches eigentlich für so eine Ausstellung. Passt wahrscheinlich zum Konzept. Aber ich finde es spannend, was die Kuratorin da gerade gesagt hat. Also, dass es quasi wieder schambehafteter geworden ist, die Auseinandersetzung mit Sexualität. Ich weiß gar nicht, ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, dass jüngere Generation da ein anderes Selbstbewusstsein vielleicht hat, offenere Zugänge mit Sexualität konfrontiert zu sein, darüber zu sprechen. Aber es ist scheinbar nicht so, ja?
Ich glaube, es ist beides. Was ich so schön finde an dieser Ausstellung, ist das, was du gerade gesagt hast, dass da viel erreicht wurde. Mhm. Es ist so eine Art auch sexpositive, selbstbestärkende, so vielleicht auch so vielleicht so feministische Ästhetik, die man heutzutage auch kennt, wenn man vielleicht in so einen Sexshop reinkommt, der für jüngere Menschen gedacht ist, dann ist das ja immer so schön rosa und blau und irgendwie nett alles.
Das ist
und
nicht so schmuddelig.
Genau, überhaupt nicht schmuddelig, sondern eher so einladend und hey. Und genau das, diese Ästhetik durchzieht sich auch durch diese ganze Ausstellung, dieses offene, selbstbestimmte, nicht schambehaftete. Und ich glaube, das ist wirklich das, was sich jüngere Generationen erarbeitet haben, dass man so einen Blick drauf hat, natürlich auf den Schultern von auch der queeren Community, den Schwulen, die da wirklich sehr, sehr viel gemacht haben. Gleichzeitig, und jetzt kommt das, was die Kuratorin meinte, ist, dass wir natürlich einen Backlash in den sozialen Medien haben, die größtenteils natürlich aus den USA, aus China kommen. Und da haben wir Algorithmen, die natürlich knallhart zensieren. Und was wird zensiert? Nippel, Geschlechtsteile, all das. Und da wird kein Unterschied gemacht zwischen Consent, Bildern, die aufgenommen wurden, um sich selbst zu bestärken oder die halt auch sexuelle Aufklärung machen. All die werden gleichzeitig auf Instagram, auf TikTok, all das wird gleichzeitig gelöscht und da sehr zensiert. Und ich glaube, wenn da eine Generation neu kommt, die nur das kennt, die hat dann, glaube ich, ein Problem, im Internet online zu finden, was eigentlich wirklich das Selbstbestärkende ist und diese Vielfältigkeit von Körpern und all das, was diese Ausstellung ja bringt. Und wir hatten das gerade erst, dass Partykollektive, queere, sexpositive Partykollektive in Paris, Berlin, in Kiew, denen wurden die Accounts gelöscht. Das war gerade erst ein Riesending ohne Vorwarnung auf Instagram. Mhm. Also da ist so eine Zensur da und das macht es dann halt schwieriger. Aber Peaches, die Künstlerin, die ja schon lange sich damit beschäftigt, die meinte auch, es ist wirklich aktuell so ein konservativer Rückschlag zu beobachten.
Exactly, things go back and forth, so I think it's a good time to go sex now, again, to bring it into awareness. Because things are getting more conservative and because people are scared, they're scared to express themselves, they're scared to be who they need to be, and that is no way to live.
Genau, also dass die Menschen tatsächlich gerade wieder mehr Angst haben, sich selbst auszudrücken und sich selbst zu sein. Aber so kann man halt quasi nicht leben, beobachtet ja Peaches diesen konservativen Backlash. Und sie sagt, deshalb ist das jetzt eigentlich eine schöne Zeit, mal wieder zu sagen, Sex now.
Ich finde es auch spannend. Also das, was du angesprochen hast mit Social Media und so, ne, dass dann diese Ausstellung, das steht ja auf dem Ankündigungstext auch, dass die einen Account auf OnlyFans haben, wo sie dann Sachen posten, weil sie da eben quasi unzensiert sexpositive Sachen posten können, was dann eben bei anderen Social Media Kanälen nicht geht.
Und das vielleicht noch ganz kurz ist da, wo wieder die Kunst der Raum ist und auch das Museum heutzutage wieder der Raum ist, wo man genau das unzensiert besuchen, sehen und entdecken kann.
Das klingt insgesamt, ja, spannend, vielversprechender Ansatz, aber es ist natürlich auch ein Riesenfeld, wenn man sich Sexualität angucken will, wie sprechen wir drüber, wie hat sich's entwickelt. Hat die Ausstellung da auch ihre Grenzen?
Die hat natürlich ihre Grenzen. Ich möchte auch gar nicht zu scharf eigentlich sein mit denen, weil ich finde, sie sehr, sehr viel abdecken. Ich finde, vielleicht hätte man mehr noch darüber reden können, über sexuell übertragbare Krankheiten, weil das auch wirklich was ist, was zunimmt in Europa. Und da vielleicht mehr noch ein bisschen das spielerisch mit reinzubringen, dass da eine Awareness ist. Aber das ist jetzt vielleicht nur ein Punkt. Man darf nicht vergessen, zu der Ausstellung gibt's auch Lesungen und eine Talkreihe ins Bett mit. Da geht's über Aufklärung. Vielleicht spielt es doch damit rein. Also da möchte ich gar nicht zu streng sein.
Unsere Kunstkritikerin Linda Schildbach über diese neue Ausstellung. Sex Now heißt die. Ist zu sehen im NRW-Forum in Düsseldorf. Die eröffnet morgen und läuft dann den ganzen Herbst, Winter und Frühling ziemlich lange bis zum 3. Mai. Genug Zeit für alle, die neugierig sind. Ganz herzlichen Dank dir, Linda.
Gern.
Wer in den 90ern so ein bisschen die Sportwelt verfolgt hat, der hat vielleicht auch diesen einen Moment hier in Erinnerung. Olympische Spiele 1996 in Atlanta.
Junge, 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 Junge. Immer noch knappe Führung für Claudia Poll. Franzi 2/10 dahinter. Das wird nichts mit dem Gold für Franzi, oder? Nein, das wird nichts. Wieder Silber für Franziska von Almsick.
Ja, Franziska von Almsick, Schwimmerin, war damals ein Star, wurde als Wunderkind bezeichnet, hatte schon mit 16 viele Medaillen gewonnen bei den Olympischen Spielen 1992, wurde dann zum Teenie-Idol, war Werbeikone, wurde in den Medien auch gerne Franzi genannt, wie wir gerade gehört haben. 12 Jahre lang war sie in der Schwimmwelt und auch in den Medien vorne mit dabei, mit Erfolgen, mit Niederlagen. Und jetzt, über 20 Jahre nach ihrer letzten Olympiateilnahme, wird ihre Geschichte nochmal erzählt in einer neuen Doku-Serie. Die hat 3 Teile, heißt Being Franziska von Almsick. Die läuft ab heute in der ARD-Mediathek. Und unser Filmkritiker Matthias Dell, der hat die schon gesehen. Hi Matthias.
Hallo.
Franziska von Almsick, das ist ja ein Name, der für alle, die in den 90ern in Deutschland gelebt haben, so einiges zum Klingen bringt. Der weckt viele Erinnerungen. Sie war sehr präsent damals. Aber was ist das für eine Doku, die da jetzt nochmal draufschaut auf diesen alten Schwimmstar?
Ja, das ist eine Form, würde ich sagen, die für Mediatheken gemacht ist. Man kann das eigene Archiv durchforsten, weil die Öffentlich-Rechtlichen haben ja viel Material produziert, Bewegtbild. Und es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass vor 3 Jahren die Serie Being Jan Ullrich, die 5-teilig war, ein ziemlich großer Erfolg war und da im Prinzip so modellhaft durchgespielt wurde, was passiert, wenn man sich die alten Bilder nochmal anguckt. Das war natürlich auch der Vorteil, dass Ullrich ein tragischer Held war, der ähnlich wie van Almsick früh viele Erwartungen geweckt hatte mit dem Gewinn der Tour de France 1997. Und dann aber immer wieder scheiterte. Bei Ullrich kam damals natürlich noch dazu, dass er in der Serie erstmals darüber gesprochen hat, dass er jahrelang gedopt hat, was er vorher geleugnet hatte. Sowas gibt es bei Franziska von Almsick jetzt nicht. Ihre Essstörung zum Beispiel, die hatte sie auch schon in ihrer Autobiografie erwähnt.
Und würdest du sagen, sie ist dann trotzdem eine tragende, interessante Hauptfigur für so eine Doku-Serie? Also wenn es jetzt nichts Neues zu erzählen gibt, wenn ich dich richtig verstehe?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil diesen Grad an Bekanntheit und Popularität, den erreichen nicht viele Sportler. Die war ja wirklich eine Art Popstar, ein Bild, mit dem sich Produkte verkaufen ließen, das Träume und Begehren geweckt hat. Und ein schönes Beispiel dafür ist auch, dass es jetzt gerade aktuell einen langen Text im Spiegel gibt, der eigentlich nur zum Anlass nimmt, dass es die Serie gibt, um aber nicht die Serie zu besprechen, sondern selber nochmal dieses Bild auszumalen und sich zu fragen, was das für eine Karriere war und was da alles passiert ist. Also eigentlich ein bisschen unjournalistisch, aber man könnte eben sagen, das ist ein Beispiel für so eine Form von Berühmtheit, die nicht alle Leute haben.
Und wie müssen wir uns diese Doku dann vorstellen? Also drei Teile über Franziska van Almsick. Wie wird ihre Geschichte da erzählt?
Also wie gesagt, Archivmaterial spielt eine große Rolle. Da sind auch Aufnahmen aus der Frühzeit dabei, die mitunter komisch sind. Wie zum Beispiel hier, wenn ein SFB-Reporter versucht, den Namen der Familie richtig auszusprechen.
Mutter van Anselm fragen. Wir haben ja schon mal gemeinsam gezittert, als sie schwamm. Der Ruhm, aber auch der Rummel überträgt sich ja auf die Familie. Wenn Vater Anselm, van Anselm jetzt arbeiten geht, der ist Ingenieur, ne, darf ich sagen. Almsick, Almsick.
Und dann gibt es Interviews, natürlich vor allen Dingen mit Franziska van Almsick, die da sehr viel Kontrolle auch zu haben scheint, mit den Eltern, mit Kolleginnen, Experten im weitesten Sinne. Und erzählt wird das in drei Kapiteln. Das erste heißt Superstar, das zweite Fehlbar, das dritte Unzerstörbar. Und es gibt ja so einen Rahmen bei ihr, dass also damals der überraschende Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen mit 14 Jahren und am Ende irgendwie die späte Genugtuung bei der EM 2002 nach vielen Aufs und Abs. Was sie halt nicht geschafft hat, ist eine Goldmedaille bei Olympia zu gewinnen. Aber das ist so ein bisschen der Bogen, sage ich mal. Und was in der Serie schon wichtig ist, hört man ja auch am Titel, dass sie so ein Fühlen verbreitet. Also, dass sie selber auch nochmal die alten Bilder sieht und dazu guckt in einer alten Schwimmhalle. Und manche der Aufnahmen werden dann sogar, weil das irgendwie schick ist, auf irgendwelche Mauerwände projiziert, um irgendwie ihre Rolle als Wiedervereinigungsstar zu beschreiben.
Und entsteht dann da auch ein neues Bild, ein größeres Bild? Versteht man vielleicht mehr über sie, irgendwie neue Zusammenhänge oder so?
Ich würde sagen, da ist die Serie von Jürgen Schmidt und Laura Trust nicht so richtig gut. Sie lässt da relativ viel liegen, was nämlich diesen Reiz von einer Neubetrachtung der alten Bilder eigentlich ausmachen könnte, dass man eben was Neues entdeckt. Das wäre so eine Form des Umgangs damit, die, glaube ich, besser wäre oder tiefgründiger. Die andere ist, und das macht die Serie vor allem, die Bilder nochmal aufzuführen, um nochmal in diesem Auf und Ab von damals zu baden. Das ist eigentlich das, was die Serie vor allen Dingen macht. Und ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen diesen beiden Formen des Umgangs mit dem alten Material ist für mich der Sportreporter Tom Bartels als Experte, weil der weder aus dem Nähkästchen plaudert, weil er früher besonders nah dran war, noch, dass er jetzt als Analyst des Sportes etwa beschreibt, was ihren Schwimmstil ausgemacht hat oder besonders genaue Beobachtungen liefert. Der ist eher so ein Typ, so ein Testimonial, der halt das sagt, was im Prinzip alle sagen könnten. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Ich erinnere mich, dass Steffi Graf, Boris Becker alles überstrahlt haben. Das waren die deutschen Sport-Superstars. Und dann kam eben auf einmal eine Franziska van Almsick, nicht aus dem Nichts, aber die tauchte auf und tauchte dann auch in diesem Opel-Spot wieder auf. Ich denke, an den kann sich jeder, der damals Sport verfolgt hat, bestens erinnern.
Da ging es jetzt um diesen berühmten Autowerbespot von damals. Ist natürlich auch so eine Überleitung zwischen den Schnittbildern, aber das ist so ein bisschen das Problem auch der Serie, dass da sehr viele kleinteilige Sätze sind, die immer wieder gepuzzelt werden mit diesem Material.
Also nochmal eintauchen in diese alten Momente, wobei sie ja eigentlich auch mehr ist als die Bilder von damals, oder?
Das ist so ein bisschen schade, dass die Serie eigentlich eben nur dieses Gefühl haben will und natürlich braucht die Dramaturgie und braucht diese Bögen und will natürlich auch selber emotional sein. Aber was doch auffällig ist, dass es auch so Momente gibt, etwa wenn sie über die Essstörungen spricht, dann guckt dann die Kamera wieder so ein bisschen spekulativ auf sie in der Hoffnung, dass da jetzt irgendwelche gefühligen Bilder entstehen. Und damit passiert eigentlich das, was ja das Interessante an dem Phänomen ist, wenn man von heute drauf guckt, wie sehr sie damals eben in diesem medialen Overkill eigentlich auch irgendwie eher ein Objekt als ein Subjekt gewesen ist. Und was natürlich dann hinten runterfällt, ist zum Beispiel etwas stärker über das West-Ost-Verhältnis von damals zu handeln. Da gab es ja auch den Moment, wo der Spiegel mit einer Geschichte über die Stasi-Kontakte von ihrer Mutter um die Ecke kam. Das spielt überhaupt keine Rolle heute. Könnte man sich auch fragen, was das eigentlich soll. Oder da gibt es eine Szene im Film mit einem Harald-Schmidt-Interview-Ausschnitt. Der Sexismus, der natürlich ganz viel von dem getrieben hat, was sie da medial irgendwie erlebt hat. Und das hätte man sich eigentlich näher angucken können. Und ich glaube, gerade diese Kontexte von so einer damaligen Zeit zu erklären, das wäre eben etwas gewesen, wo es darüber hinausgeht, als nur die Bilder nochmal aufzuführen, die halt schön, toll und auch emotional sind.
Being Franziska van Almsick, so heißt diese neue Doku-Serie, hat drei Teile und die sind ab heute zu sehen in der ARD-Mediathek. Und für uns besprochen hat diese Serie unser Filmkritiker Matthias Dell. Vielen Dank dir, Matthias.
Danke.